Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Wir schauen zurück und nach vorne hier bei Fazit auf den 8. Mai, Tag des Kriegsendes hier in Deutschland. Zum 75. Jahrestag gibt es lediglich, so viel kann man schon mal verraten, eine etwas spärlich geratene virtuelle Ausstellung, über die wir heute berichten. Und nach einer Woche mit Hygienedemo, einem Hashtag namens Widerstand 2020 und einer unlustigen Dieter-Nuhr-Äußerung fragen wir, führt Politik, die sich an wissenschaftlichen Studien entlanghangelt, notgedrungen, irgendwann zu Frust? Matti Bunzel hingegen, Direktor des Wien-Museums, der ist überhaupt nicht gefrustet von der Corona-Krise. Er hat wunderbare Alltagsgegenstände zugeschickt bekommen, unter anderem ein gehäkeltes Coronavirus und Ostereier mit Mundschutz. Ab morgen werden die Einschränkungen aufgrund des Coronavirus gelockert. Man kann dann wieder in Museen gehen, einkaufen, die Schule geht los. Wir haben, was uns auferlegt wurde, bislang ziemlich ruhig und friedlich ertragen. Aber es ist jetzt doch festzustellen, dass die Kritiker und Kritiker lauter werden. Zu viel Staat, alles nicht bewiesen. Die Verhältnismäßigkeit fehlt bei den Maßnahmen. Und man wird es ja wohl noch mal sagen dürfen. Es wird gegen die Corona-Politik auf Hygienedemos protestiert. Und unter dem Hashtag Widerstand 2020 sammeln sich jetzt in den sozialen Medien die Zweifler. Zuletzt war es der Kabarettist Dieter Nuhr, der Scherze machte, Frau Merkel sei wohl diesem Herrn Droste verfallen. Was ist eigentlich das Problem? Alena Büchs ist Mitglied des Deutschen Ethikrats und Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ja, Frau Büchs, wie erklären Sie sich dieses jetzt recht laute Aufbäumen der Zweifler?
Also zunächst glaube ich, sollte man betonen, dass es nach wie vor sehr große Unterstützung der verschiedenen laufenden Maßnahmen gibt und dass diejenigen, die sich jetzt in dieser lauten Art und Weise äußern, in der klaren Minderheit sind. Ich glaube, das ist wichtig, einmal zu unterstreichen. Dennoch ist das nicht ganz überraschend. Wir haben jetzt doch eine relativ lange Zeit, also schon über 7 Wochen, die wir mit verschiedenen, für uns alle völlig unbekannten Situationen konfrontiert sind. Und bei denjenigen, die jetzt demonstrieren oder die ihrem Frust freien Lauf lassen, sind sicher auch welche dabei, die ihren Job verloren haben oder deren Existenz im Moment bedroht ist, weil sie selbstständig sind und so weiter und so fort. Vermutlich sind auch einige dabei, die jemand kennen, der verstorben ist. Oder es sind Eltern dabei, die mit der Doppelbelastung durch Homeschooling und Homeoffice nicht gut zurechtkommen. Das sind alles durchaus nachvollziehbare Quellen für Frustration. Wir haben es mit einer nie dagewesenen Situation zu tun.
Und Zweifel ist per se ja auch nicht schlecht.
Ich würde nicht unbedingt sagen, dass darin ein berechtigter Zweifel zum Ausdruck kommt. Da sind sicherlich auch einige Missverständnisse unterwegs. Man hört immer wieder, dass die Leute sich darüber ärgern, dass beispielsweise der Kurs gewechselt wird, dass sozusagen die Politik ihre Meinung ändert. Und das ist aus meiner Sicht ein wichtiges Missverständnis. Das muss die Politik ja nachgerade tun. Wir haben nicht den Masterplan Corona, den wir aus der Schublade ziehen können und in dem steht, jetzt machen wir erst A, dann machen wir B, dann machen wir C. Da ist doch ein Stück weit in dieser nie dagewesenen Situation ein Ausprobieren dabei. Und wir müssen ja gleichzeitig auf die immer neuen Zahlen und die immer neuen Erkenntnisse aus den verschiedenen Wissenschaften schauen und dann eventuell auch adaptieren. Und das, glaube ich, ist für viele einfach schwer nachzuvollziehen. Diese Art von Unsicherheit, die wir da auf einmal live miterleben.
Und würden Sie sagen, es gibt hier also ein Problem mit einer Politikführung, die auf wissenschaftlichen Studien basiert? Das ist ja vielleicht ja auch was Neues, ne?
Also Politik sollte sich immer durch die Wissenschaft beraten lassen und möglichst evidenzbasiert sein. Das ist ganz wichtig. Gleichzeitig sind politische Entscheidungen nicht vorgegeben durch Wissenschaft. Insbesondere nicht in einer Situation wie jetzt, wo auch die Evidenzbasis der Wissenschaft sich ja gerade noch entwickelt, und zwar sehr rapide entwickelt. Da sind also ganz viele Unsicherheiten in den Wissenschaften, die jetzt beispielsweise die Zahlen erheben, wo es um die Tests geht, wo es darum geht, wann wir Impfstoffe haben und so weiter. Viele, viele offene Fragen. Das ist ganz normal in der Wissenschaft, aber das bedeutet, dass die Politik auf die Wissenschaft hören muss, aber dennoch natürlich noch einen breiteren Blick nehmen muss, wenn Entscheidungen getroffen werden, beispielsweise über Lockerungsmaßnahmen. Das kann die Wissenschaft nicht vorgeben.
Dass die Bundesregierung jetzt ihren Politik gelegentlich korrigiert, auch transparent transportiert, dass es da gewisse Unsicherheiten gibt oder neue Erkenntnisse, würden Sie es jetzt als Stärke oder als Schwäche sehen?
Ich würde das unbedingt als Stärke sehen und ich glaube, die meisten Menschen halten das aus. Ich glaube, dass die meisten Menschen nicht erwarten, dass da irgendjemand ist, der ganz genau weiß, wie das jetzt zu gehen hat und autokratisch einen Schritt vor den nächsten setzt. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Politik transparent ist, offenlegt, wie sie sich beraten lässt, aber auch welche beispielsweise sozialen, ethischen, juristischen Überlegungen mit einbezogen werden und dass es eine Offenheit gibt gegenüber Veränderungen, weil wir eben alle gemeinsam in dieser Unsicherheit sind. Ich glaube, das ist eine große Stärke, wenn man in der Hinsicht responsiv ist, weil das Vertrauen bildet.
Haben Sie denn auch Zweifel? Zum Beispiel als Mutter, deren Kinder zurzeit nicht in die Kita gehen oder in die Schule?
Meine Kinder gehen schon in die Grundschule. Ich glaube, dass gerade mit Blick auf Kinder unser Wissensdefizit besonders hoch ist und dass da die Evidenzlage jedenfalls nicht mehr hergibt, dass wir dauerhaft strikte Schulschließungen so beibehalten, wie wir das haben. Deswegen begrüße ich, dass darüber nachgedacht wird, wie schrittweise die Schulen wieder geöffnet werden können.
So, wie gelingt es denn jetzt als Bundesregierung glaubwürdig zu bleiben, wenn die Entscheidungen unbequem bleiben, unbeliebt? Das ist ja wahrscheinlich auch ein Problem. Sie haben am Anfang von Frust gesprochen.
Ich glaube, der beste Weg ist, weiterhin so transparent wie möglich zu kommunizieren. Das ist ein ganz, ganz komplexer Prozess. Auch dazu kann man ehrlich sein und darauf hinarbeiten, dass ein Verständnis in der Bevölkerung besteht. Und ich glaube, das besteht tatsächlich, dass niemand den Weg jetzt vorgestanzt hat, sondern dass wir den alle gemeinsam ein Stück weit ausprobieren müssen.
Ist es denn jetzt auch die große Zeit des Ethikrats? Also wenn es so um Abwägungen geht, welche Grundrechte beschnitten werden, steht ja jetzt auch ab morgen eine Diskussion, Streitpunkt um den geplanten Immunitätsausweis an. Also ist der Ethikrat jetzt mehr gefragt als je zuvor?
Das kann ich jetzt nicht beantworten. Wir sind gerade ganz frisch in der Findungsphase. Was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass die ethischen Disziplinen deswegen jetzt gerade sehr gefragt sind, also auch beispielsweise die wissenschaftliche Medizinethik, mein eigenes Fach, weil wir uns mit diesen Abwägungsfragen und diesen Konfliktkonstellationen einfach qua Beruf schon lange beschäftigen, zum Teil auch inhaltlich direkt beschäftigen mit Fragen von Triage, Fragen von Abwägung der Verhältnismäßigkeit bei Maßnahmen in Pandemiesituationen und so weiter. Und da ist man natürlich durchaus sprachfähig in diesem Bereich. Und ich glaube, deswegen wird diesen verschiedenen Disziplinen, die sich mit ethischen Fragen beschäftigen, im Moment auch recht viel Gehör geschenkt.
Alena Büchs war das, Mitglied des Deutschen Ethikrats. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
www 75 Jahre Kriegsende.Berlin. So sieht das Gedenken in diesem Jahr aus. Im Netz, als digitale Zeitreise und nicht wie ursprünglich geplant in Form einer Ausstellung am Brandenburger Tor. Das Gedenken an den 8. Mai 1945 ist ja kompliziert und brisant. Also reden wir da von der Kapitulation oder dem Kriegsende oder dem Tag der Befreiung. Jochen Stöckmann hat sich durch die digitalen Angebote geklickt, hingehört, was die Podcasts so zu sagen haben und genau hingeschaut und war dann ein bisschen irritiert über den laxen Umgang mit der Geschichte.
Das Kriegsende in Berlin beginnt multimedial mit einem Eintauchen in die Geschichte. Inmitten der 360-Grad-Panoramen rund um den Reichstag und das Brandenburger Tor treffen sich zum launigen Podcast Reporter Markus Dichmann und Ausstellungskurator Björn Weigel.
Wenn wir jetzt da runter gucken, links und rechts die Grünflächen vom Tiergarten und die Siegessäule, die strahlt jetzt so total spektakulär in der Sonne.
Ah, wunderschön, ja.
Von da kamen die sowjetischen Panzer angerollt.
Das ist allenfalls ein Körnchen Wahrheit. Von der Siegessäule her kämpft sich Ende April 1945 eine polnische Division zum Reichstag vor, zwar mit Panzern sowjetischer Bauart, aber auf den T-34 stehen Soldaten mit typisch viereckigen Mützen, über der Luke flattert der weiß-rote Wimpel, am Turm prangt anstelle des roten Sterns der polnische Adler. deutlich zu erkennen auf dem allerersten Foto dieser virtuellen Gedenkausstellung, die fast 9000 in der Schlacht um Berlin gefallene Polen glatt unterschlägt. Nirgendwo ist von ihnen die Rede. In der Bildunterschrift heißt es nur Eroberung von Berlin durch die Rote Armee. Beim Lesen und Entziffern historischer Aufnahmen hilft das nicht weiter. Und das komplette Multimedia-Universum mit virtueller Ausstellung und Augmented Reality bietet nur einen Klickparcours ohne Querverbindung oder Kommentarfunktion. Der reinste Frontalunterricht, etwa in der Audiostation »Die Russen kommen«.
Die Ehrenmale sind unübersehbar. Im Tiergarten an der Straße des 17. Juni und im Treptower Park stehen die sichtbarsten Zeichen der sowjetischen Erinnerung an den Sieg über Hitlerdeutschland.
Unübersehbar, deutlich sichtbar bleibt selbst im schummrig stilisierten Hintergrundbild, was beim formelhaften Herunterbeten von Geschichtsbuchweisheiten keine Beachtung findet. Der Rotarmist des Treptower Monuments trägt neben dem Sturmgewehr ein Kind im Arm. Das ist die Geschichte des Sergeanten Massalow, der am 30. April 1945 unter Lebensgefahr ein 8-jähriges Mädchen aus der Feuerzone zieht. Erzählt wird sie auf einer Gedenktafel an der Potsdamer Brücke, old-fashioned. Das abstrakte Narrativ des neuen, des virtuellen Gedenkens nimmt immerhin die Dialektik vom bewaffneten, also gewaltbereiten Befreier und Lebensretter auf.
Der Eroberung Berlins folgte schließlich die Besatzung. Sie ging mit einer tiefgreifenden Umgestaltung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens im Sinne der kommunistischen Machthaber in der Sowjetunion einher. Und mit Gewalt.
Das Ende des Krieges bedeutete 1945, was nicht verschwiegen wird, Vergewaltigung deutscher Frauen durch Rotarmisten. Aber eben auch die Befreiung der Überlebenden des Holocaust von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern, Sinti und Roma oder politischen Gegnern der Nazi-Diktatur. Und Gewalt stand sogar, folgt man dem Podcast-Beitrag von Berlins Kultursenator Klaus Lederer, am Anfang der Bundesrepublik.
Der 75. Jahrestag sollte uns Mahnung sein und uns klar machen, dass Freiheit und Demokratie kein Geschenk sind, nichts, was vom Himmel fällt, sondern dass Freiheit und Demokratie vor 75 Jahren mittels eines Flächenbombardements der Alliierten hierzulande eingeführt worden sind.
Tatsächlich aber brauchte es wohl mehr als nur militärische Mittel der Alliierten, um im besiegten Deutschland gesellschaftliche Verhältnisse und vor allem jene alltägliche Mentalität zu ändern, von der Zeitzeugen in einem Video berichten.
So, das waren Juden und sie wurden weggeholt und in ein Auto geschafft und die Leute sagten kein Wort dazu. Erst als das Auto weg war, da hörte ich bloß, wie eine Frau sagte, hättest du dir doch die Nähmaschine noch rausgeholt. Und da sagte die andere Frau, nee, das konnte ich ja nicht, da stand ja ein SS-Mann vor der Tür.
Die gute alte Oral History, kaum gehört, erinnert man sich an jene Bilder, die hier leider nicht zu sehen sind. Zuerst werden die Arme massenhaft zum Hitlergruß gereckt, 1945 dann hinauf zum Rotarmisten, der vom LKW herab Brot verteilt. Da zeigte sich besinnungslose Gier, ohne Rücksicht auf Nachbarn oder Mitmenschen. Davon sind die Deutschen befreit worden, in einem jahrzehntelangen Prozess, weit nach Kriegsende.
Jochen Stöckmann über die digitale Themenwoche zum 75. Jahrestag des Kriegsendes. Alle Angebote sind bis 2. September, das ist der internationale Tag des Kriegsendes, online unter www.75-Jahre-Kriegsende-Berlin. Ja, 75 Jahre deutsche Kapitulation, das Ende von Zweiten Weltkrieg und NS-Diktatur. Dazu gehört auch ein Film, den Dreisat morgen Abend zeigt. Er heißt Waffenstillstand, Mein Sommer 45 in Dresden und stammt von Hans-Dieter Grabe. Grabe wurde 1937 in Dresden geboren, ging 1959 in den Westen und wurde als ZDF-Redakteur zu einem wichtigen bundesdeutschen Dokumentarfilmer. Unser Filmkritiker Matthias Dell ist Kenner seines Werks und jetzt im Studio. Hallo.
Hallo.
Dieser Film Waffenstillstand, Mein Sommer 45 in Dresden, ist ja nur eine gute halbe Stunde lang. Krabbe, wenn er 37 geboren ist, war damals also 8 Jahre alt. Und vermutlich erinnert sich er sich sehr persönlich in diesem Film, oder?
Genau, er geht so ein bisschen in seinen Erinnerungen spazieren und das unterscheidet den Film von der konventionellen Variante. Die wäre irgendwie dramatische Musik, Archivmaterial und lauter Experten und Zeitzeugen, die was in die Kamera sprechen. Und hier haben wir jemanden, der fast so frühlingshaft eben durch diese Erinnerungen spaziert. 17. April, letzter Angriff, Bombenangriff auf Dresden. Gleichzeitig kommt der Vater aus dem Krieg zurück, der bei der Luftwaffe war. Und diese ganz kleinen Beobachtungen, die er dann an den Orten, an denen er damals sich bewegt hat, die Familie wurde dann auch ausgebombt, zog dann 3 Häuser weiter. Die haben ganz schöne Erinnerungen, die es sehr konkret machen, was da passiert ist. Eine zum Beispiel klingt so.
Toilettenpapier gab es keins. Zeitungen ersetzten es. Vor dem Zerreißen las ich in ihnen. So erfuhr ich vom Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Ein einziges Flugzeug mit nur einer einzigen Bombe konnte eine ganze Stadt zerstören. Wie viele Bombenflugzeuge und Bomben hatte es gebraucht, um aus Dresden eine Trümmerwüste zu machen? Was wäre jetzt wohl mit Deutschland geschehen, ohne Waffenstillstand?
Da hört man so das Glück raus, das Grabe empfunden hat als Kind, dass er wusste, zum Glück haben wir rechtzeitig Waffenstillstand und uns ist es erspart geblieben.
Mhm. Aber was er erzählt, ist wahrscheinlich relativ, wie soll man sagen, allgemeingültig oder das, was tausende andere Dresdner auch erlebt haben, oder?
Auf eine Weise ja. Wichtig ist ja, welche Schlüsse er daraus zieht, also was sein Werk dann beeindruckt. Und natürlich weiß er auch, dass er Glück hat, weil die Familie irgendwie da war. Sie haben es ganz gut überlebt. Auch das ausgebombt werden ist dann in dem Zeitpunkt nicht mehr ganz so schlimm wie bei anderen. Und selbst der Vater, der dann verschleppt wird, kommt irgendwann zurück. Und für den Jungen beginnt da war auch sehr viel Freiheit, davon erzählt er auch als 8-jähriges Kind. Und interessant ist eben, dass dieser Film einerseits quasi als Epilog des Werkes funktioniert. Man könnte also sagen, das ist so ein Film, wo er sehr persönlich wird. Das war er in seinem Film nicht in dem Maße. Und gleichzeitig ist aber auch ein Prolog, weil man eigentlich da merkt, was ihn ausgemacht hat. Nämlich, dass dieses Wissen und das Glück, wie er durch diese Zeit gekommen ist und dass er das alles gut überlebt hat, ihn dazu gebracht hat, tatsächlich auch Filme zu machen, die sehr häufig von Krieg, von Verbrechen handeln und eigentlich auch vor allen Dingen von den Opfern dieser Handlung.
Und man muss dazu sagen, der dreht ja schon seit den 60er Jahren. Ne? Das sind also 60 Jahre Grabe-Filmgeschichte, auf die man da auch mal gucken kann.
Genau, und da ist zum Beispiel eben ein Film dabei, der, glaube ich, für ihn ganz zentral war. Der hieß Nur leichte Kämpfe im Raum Da Nang. Das ist von 1970. Er ist dann auf so einem deutschen Sanitätsschiff Helgoland, das in Vietnam liegt, mitten im Vietnamkrieg. Und dieser Film ist also von heutiger Sicht auch schwer auszuhalten, weil das wirklich so eine ganz nüchterne, sture Visite des Grauens ist, kann man sagen. Weil da wird eine Verletzung nach der anderen gezeigt, die alle total furchtbar sind. Und das verbirgt sich hinter dieser nachrichtlichen Meldung nur kleine, leichte Kämpfe irgendwie. Und dann kommt man quasi zwangsläufig zu dem Punkt, was dann einer der Pfleger auf der Helgoland erzählt. Das klingt nämlich so.
Ich frage mich oft, was das Ganze noch für einen Sinn hat irgendwie. Das fragt sich natürlich irgendwie jeder, der sich Gedanken über den Krieg macht. Aber ich habe einen Krieg immer so vorgestellt, dass Soldaten vielleicht gegeneinander kämpfen oder sowas. Aber was ich hier sehe, das sind lauter zerschossene, zerfetzte Kinder, die im Schlamm liegen, die kurz vorm Sterben sind. Wir müssen denen die Beine amputieren.
Genau, und das ist so ein Moment, der, glaube ich, auch für Graber ganz entscheidend ist, dass er eigentlich das zeigen will, welcher Krieg, welche Handlung kann solche Opfer rechtfertigen. Und das wird aber irgendwie nicht anklagen, sondern einfach durch das Bild, durch den Beweis, die Zeugenschaft dieser Opfer wird das demonstriert.
Der war ja 40 Jahre Redakteur beim ZDF und hat da Filme fürs Fernsehen gedreht. Zeichnen seine Filme auch künstlerisch was aus? Also ist das eine bestimmte Ästhetik?
Die ist sehr verschieden, je nachdem, was er macht. Also es ist natürlich häufig schmucklos, aber das heißt nicht, dass es ist sehr gut überlegt, was er tut. Es geht ganz häufig auch darum, Leute zu finden, die sehr besonders sind. Er recherchiert auch sehr viel hinter diesen Leuten, die er stellenweise präsentiert hinter den Geschichten. Er hat sehr viel Langzeitbeobachtung. Also aus dieser Begegnung auf diesem Rettungsschiff 1970 sind sowohl eine längere Begleitung des Arztes entstanden, der dort gearbeitet hat, als auch eines der Kinder von damals, die er dann 35 Jahre lang hat er diesen Doshan, bis er dann gestorben ist, begleitet. Also das sind so Sachen, wo er sehr akzidentiell reagiert. Was das Material braucht, das ist die Ästhetik.
Wenn man sich dieses Werk Grabes erschließen will, vielleicht auch über den Film morgen, was wären denn dann so Filme, die Sie empfehlen würden?
Also es gibt glücklicherweise bei Absolut Medien vor ein paar Jahren schon veröffentlicht in der Reihe die großen Dokumentaristen, und da gehört auf jeden Fall rein, eine Box mit 13 Filmen, da kann man eigentlich fast alles gucken. Ich würde sagen, also wenn man jetzt von diesem Film ausgeht, den es morgen zu sehen gibt, dass da vor allen Dingen zwei Sachen sehr interessant sind, wenn man damit anfangen will. Das eine ist von 1970 auch Mendel Scheinfelds zweite Reise nach Deutschland. Da fährt er mit jemandem, der der KZ und das KZ überlebt hat und Vernichtung im Zug und interviewt den, und dieser Mensch ist noch total traumatisiert von diesen ganzen Sachen. Der muss da hinfahren, weil er irgendwie eine Arztbehandlung hat, die dann seine höhere Rente erwirken soll. Das ist ein Dokument von solcher Porosität, das ist unglaublich, wie dieser Mensch spricht. Und das andere ist auch eine Entdeckung von Grabe 1983. Da findet er jemanden, der in der Arbeiterbewegung war und Widerstand gegen Hitler geleistet hat. Ludwig Gehm heißt der Mensch. Der allein schon, was der erzählt, was die Fraktionen gemacht haben, nicht, weil sie wussten, sie kriegen dadurch Hitler weg, aber um den Leuten zu zeigen, es gibt Leute, die sind dagegen. Allein das ist schon, sind unglaublich tolle Geschichten, da könnten wir stundenlang drüber reden. Und dann ist dieser Mensch auch noch so einer, der es schafft, in 77 Verhören auszuhalten und sein Bewusstsein, dass er die Kollegen, die Kameraden nicht verrät, durchzuhalten und die ganze auch Konzentrationslager zu erleben und zu überleben. Und der sagt dann am Ende von diesem Gespräch den sehr, sehr schönen Satz:
Ich möchte nicht, dass Sie einen Held aus mir machen. Wir waren alle keine Helden und es hat viele, viele andere gegeben, die nicht weniger etwas gemacht haben als ich selbst.
Und das ist ziemlich unglaublich. Es passt aber auch ganz gut zu der Bescheidenheit, die aus Grabes Film generell spricht.
Matthias Dell über den Film Waffenstillstand, Mein Sommer 45 in Dresden von Hans-Dieter Grabe. Morgen Abend läuft er um 22.25 Uhr auf Dreisat und gleich danach die Geschichten vom Essen und die Box mit 13 Filmen, über die wir auch kurz gesprochen haben, die ist bei Absolut Medien erschienen. Nach den Kulturnachrichten werden wir nochmal zum Thema Kriegsende, auf das Thema Kriegsende zurückkommen, aber dann mit Blick auf die Ukraine und Babi Yar. Heute mit Caroline Kuban.
Zu den Vorwürfen der Kindeswohlgefährdung an der Staatlichen Ballettschule Berlin liegt nun ein Zwischenbericht der Aufklärung vor. Wie der RBB berichtet, bestätigt das Papier eine, so wörtlich, Kultur der Angst, Günstlingswirtschaft und einen problematischen Umgang mit Schülerinnen und Schülern durch herabwürdigende, beleidigende und übergriffige Äußerungen. Außerdem wird in dem Bericht eine Dominanz der Elitenausbildung gegenüber der Allgemeinbildung beklagt. Die Schilderungen legen nahe, dass dies auf Kosten des Kindeswohls geschah. Der Zwischenbericht soll morgen in der Schule vorgestellt und danach auch veröffentlicht werden. An der Schule werden Studierende aus aller Welt ausgebildet. Zum heutigen Tag der internationalen Pressefreiheit haben Verbände und Politiker die Bedeutung freier Medien hervorgehoben. Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und der Niederlande unterstrichen am Wochenende, wie wichtig es sei, weltweit Maßnahmen zu ergreifen, um unabhängigen Journalismus als Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie zu gewährleisten. Eine freie Presse sei gerade für eine umfassende Antwort auf die derzeitige Corona-Pandemie von ausschlaggebender Bedeutung. Auch die Organisation Reporter ohne Grenzen setzt sich weltweit für bedrohte Journalistinnen und Journalisten ein. Chefredakteurin Gemma Pörzgen befürchtet, dass die Corona-Pandemie die Pressefotografen noch weiter einschränken könnte, wenn Recherchereisen kaum noch möglich sind und sie sich vor Ort kaum noch ein Bild machen können.
Also es ist sowieso schon so, dass in den letzten Jahren wir bemerken, dass es immer schwieriger wird, Fotos zu bekommen. Und auch zum Beispiel Autoren zu gewinnen in bestimmten Regionen, die dann eben auch mit diesen Fotografen Interviews führen können, weil wir immer mehr weiße Flecken der Berichterstattung haben. Also immer mehr Gebiete, in die keiner mehr fährt, weil eben die Risiken zu groß sind, weil auch das Geld in den Redaktionen fehlt. Und insofern bin ich selbst gespannt, wie das Jahr 2020 sich im nächsten Fotoband dann abbilden lässt.
Der algerische Sänger Idir ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Er machte sich vor allem als Botschafter der Musik aus der Kabylei einen Namen. Sein größter Erfolg war das Chanson Wawa Inuwa, das in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt wurde und zu den wenigen algerischen Titeln gehört, die über die Grenzen des Maghreb hinaus Beachtung fanden. Zeitlebens setzte sich Idir für die Belange der Berber und ihre kulturelle Identität ein. Martin Bohne.
Sein Credo war der Austausch, die Kreuzung der Kulturen. Er sang zusammen mit Musikern der verschiedensten kulturellen Horizonte, so Maxime Le Forestier oder Manu Chao. Bester Ausdruck dafür ist das 1999 aufgenommene Album Identité, in dem er die algerische Musik mit westlichen Rhythmen zusammenbringt. Der Musikkritiker von Radio France, Bertrand Dical. Das war nicht nur ein großer Künstler und ein Mann des Friedens, sondern auch einer von diesen Propheten, die die Welt braucht. Er ist so etwas wie der Bob Marley der Kabylei, der Bob Marley der Berberkultur.
Gedanken zur Nach-Corona-Zeit. Wir setzen heute unsere Reihe mit Intellektuellen und Kulturschaffenden aus aller Welt fort. Und zwar zur Frage, was Sie aus dieser einmaligen, aus dieser historischen Krise mitnehmen für die Zukunft. Heute geht der Anruf nach Österreich, und zwar nach Wien. Dort lebt Matti Bunzel. Er ist Kulturwissenschaftler, Anthropologe und Direktor des Wien-Museums, das übrigens zu einer Corona-Sammlungsaktion aufgerufen hat. Guten Abend, Herr Bunzel.
Hallo, servus aus Wien.
Mal ein paar Fragen zu dieser Aktion, bevor wir über Ihren Blick in die Zukunft sprechen. Sie haben gesagt, Leute, sendet uns eure Corona-Gegenstände. Ja, was haben Sie denn da bekommen bislang?
Naja, wir haben alle möglichen Sachen bekommen. Es war eigentlich überwältigend. Wir haben über 1500 Einsendungen schon gehabt. Wir haben sehr viele Objekte bekommen, die einfach zeigen, wie die Gesellschaft mit einer positiven Energie, wenn man das so sagen kann, auf die Krise reagiert hat. Da gibt es so viele Zetteln, wo Nachbarn anderen Nachbarn Hilfe anbieten. Es gibt unglaublich viele kreative Versuche, mit der Krise umzugehen. Vielleicht mein absolutes Lieblingsobjekt ist ein kleiner, gehäkelter Virus, der aus dieser sehr abstrakten Gefahr fast ein niedliches, kleines Monster macht. Was ich auch kulturhistorisch wahnsinnig interessant und spannend finde, weil es zeigt, dass wir in unserem eigentlich kollektiven Verständnis irgendwie auch die Mikrobiologie des Ganzen verstehen. Wir können Viren darstellen. Wir wissen sehr viel darüber, auch in der Breite. Und wenn ich das jetzt vergleiche als Historiker mit zum Beispiel der Darstellung der Pest oder der Cholera, die konnte als Krankheit nur vollkommen abstrakt dargestellt werden oder metaphorisch. Und hier, ich finde das wirklich interessant, dass man versucht, diese Krankheit zu verdinglichen und sie dadurch irgendwie auch mit ihr klarzukommen. Sehr, sehr spannend.
Wie viele Masken haben Sie denn schon geschickt bekommen? Selbstgenähte?
Ja, da gibt es einige. Wobei auch da habe ich einen Favoriten. Das kann man auch als Foto sehen auf unserer Webseite. Eine sehr diffizile Sache, auch wieder an der Schwelle zum Kritischen. Kanzlerin Merkel hat ja gesagt, dass Corona für die Demokratie eine Zumutung ist und natürlich unsere Demonstrationsfreiheit ist zumindest zu einem gewissen Grad eingeschränkt. Und eine Gruppe hat Masken genäht mit dem Aufspruch Hashtag Leave No One Behind, also ein Aufruf, auch die Flüchtlingskrise weiter zu bedenken. Für mich auch ein unglaublich spannendes Objekt, weil es gleichzeitig natürlich als Mund-Nasen-Maske sozusagen suggeriert, nicht sprechen zu können, aber trotzdem mit einem politischen Slogan gegen eine Politik, die durchaus weiterführt, also die ganze Frage der Ungerechtigkeit gegenüber Flüchtlingen, das weiterträgt.
Wo Sie jetzt Frau Merkel gerade erwähnt haben, sehen Sie denn auch eine Gefahr für die Demokratie in dieser Zeit?
Es ist auf jeden Fall ein absoluter Ausnahmezustand. Wir wissen natürlich, dass die Macht über den Ausnahmezustand etwas ganz Heikles ist. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir in Mitteleuropa leben und nicht zum Beispiel in den USA, weil auch die kritische Presse weiterhin ihre Arbeit tut und weil, zumindest so ist meine Einschätzung, in Mitteleuropa, nicht ganz Mitteleuropa, es gibt ja Ungarn und Polen und so weiter, aber zumindest in Deutschland und Österreich, dass die Regierungen, die ja unglaubliche Macht natürlich zentrieren können, das nicht ungebremst ausleben wollen. Aber man muss natürlich auf der Hut sein.
Sie waren ja auch Intendant des Chicago Humanities Festivals 4 Jahre.
Genau.
Wie menschlich, würden Sie sagen, verhalten wir uns gerade? Sie haben diese Solidarität, diese Zettel ja am Anfang auch so hervorgehoben. Ja. Denken Sie, das wird bleiben?
Also ich hoffe das. Ich hoffe das sehr. Ich meine, es wäre, glaube ich, naiv zu glauben, dass sich alles ändern wird. Aber ich finde eine Geste symbolisch, aber auch gesundheitlich hochinteressant. Und das ist ja eine für uns vollkommen neue kulturelle Praxis, nämlich das Tragen von Gesichtsmasken. Und ich glaube, es ist ja uns vielen Mitteleuropäern so gegangen, dass entweder wenn wir nach Tokio oder Hongkong gereist sind, dass wir das natürlich gemerkt haben, dass irrsinnig viele Leute mit Gesichtsmasken herumrennen. Und ich glaube, es wird uns jetzt erst klar, was das eigentlich heißt. Nämlich, dass es da gar nicht um den Schutz von meiner selbst geht, wenn ich so eine Maske trage, sondern um den Schutz von anderen. Und eine altruistischere Geste kann es ja eigentlich nicht geben. Es ist natürlich die Ironie, dass wir in Mitteleuropa mit Gesichtsbedeckungen allerlei kulturelle Probleme haben, Stichwort Hijab, aber wir jetzt erkennen, dass dieses Verhüllen eigentlich eine Maßnahme der Nächstenliebe ist und der gegenseitigen Wertschätzung. Also das sind schon Momente, wo kulturelle Annahmen, die doch sehr, sehr tief sitzen, sagen wir hier in Mitteleuropa, doch wirklich unter starken Druck kommen, im besten Sinn. Und ich glaube, das Tragen von Gesichtsmasken wird auch über Corona relevant bleiben, und zwar genauso, wie es in Ostasien ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Erkältung habe, dann werde ich mir eine Gesichtsmaske aufsetzen, damit ich andere nicht gefährde.
Gibt es denn auch Gegenstände, die Sie zugeschickt bekommen haben, die was mit dem Abstandhalten zu tun haben? Das ist ja das andere neue Ding, das wir lernen, das uns auch nicht so gut gefällt.
Absolut. Wir haben sehr poetische Fotos bekommen, kann man auch auf der Webseite sich anschauen. Zum Beispiel, wo zwei befreundete Mädchen miteinander plaudern, aber nicht miteinander spielen können. Und sie sind auf benachbarten Balkonen und sprechen miteinander. Wir haben einige wunderschöne Fotos von Küssen über eine Glastrennwand, oft mit Großeltern. Wir haben auch ein Kunstwerk, das uns jemand geschickt hat. Das nennt sich eine Covid-Bank. Und das ist eine ganz normale Parkbank, in der das Mittelstück rausgeschnitten wurde, um so die erforderlichen 1 Meter Abstand zu gewährleisten.
Und glauben Sie, das wird uns nachhaltig erhalten bleiben, das Abstandhalten?
Das Abstandhalten glaube ich nicht. Ich glaube, das Abstandhalten, wenn es eine Impfung gibt, und das wird das Ende von der Corona-Pandemie sein, das Abstandhalten, glaube ich, wird fallen. Wo ich glaube, dass es nachhaltige Änderungen geben könnte. Wir reden in Wien manchmal ein bisschen verächtlich, manchmal ein bisschen auch nostalgisch von der Pussy-Pussy-Gesellschaft. Also diese ständig sich abpuzzeln müssen im öffentlichen und halböffentlichen Raum. Und ich glaube, das könnte fallen. Auch glaube ich, dass Händeschütteln vielleicht ein Auslaufmodell ist. Auch da, es gibt wenig Grund von einem rein sozialmedizinischen Aspekt pro Händeschütteln zu sein. Das bringt eigentlich überhaupt nichts. Und es hat natürlich eine lange kulturhistorische Tradition, hängt ja eigentlich damit zusammen, dass man sich gegenseitig zeigt, dass man keine Waffen hat. Also muss man ja heute meistens nicht tun. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass das auf absehbare Zeit und vielleicht auch long-term verschwinden wird.
Matti Bunzel, Kulturwissenschaftler und Direktor des Wien-Museums, über die Corona-Krise und ihre möglichen Folgen und mehr dazu auch auf der Internetseite des Goethe-Instituts, mit dem wir hier zusammenarbeiten, über die Welt nach Corona. Herr Bunzel, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und noch einmal erinnern an den Zweiten Weltkrieg, nicht an den 8. Mai, sondern an einen Ort in der Ukraine mit düsterer Geschichte, an die bis heute so gut wie nichts erinnert, Babi Yar. 30.000 Juden wurden dort beim Massaker von 1941 innerhalb von nur 3 Tagen ermordet. Erst jetzt gibt es konkrete Entwürfe für eine Gedenkstätte. Doch die Ideen des künstlerischen Leiters lösen Entsetzen bei Intellektuellen aus. Es handelt sich übrigens dabei um den Regisseur des umstrittenen Dau-Projekts, wie Florian Kellermann berichtet.
Babi Yar liegt heute mitten in Kiew. Der Ort des Massenmords sei aber kaum als solcher gekennzeichnet, sagt Karel Berghoff, ein niederländischer Historiker, der sich seit langem mit dem Massaker beschäftigt.
Jetzt, wenn man da geht, das Erste, was auffällt, ist, wie laut es dort ist. Es gibt viel Verkehr und dann ein Park. Es gibt viele Denkmale über ukrainische nationalistische Aktivisten, über geistliche Opfer und so weiter. Aber es gibt keinen Platz, wo man unter einem Dach sich befinden kann und dann mehr wissen können, über was sich da abgespielt hat.
Deshalb arbeitete Karel Berghoff an einer Gedenkstätte mit. 3 Jahre lang war er der leitende Historiker des Babin Yar Holocaust Memorial Center, so der offizielle Name. Mit einem Team von Experten erarbeitete er die historischen Grundlagen für eine Ausstellung. Auch einen Architekturwettbewerb gab es bereits. Ein Büro aus Österreich gewann ihn. Die Ausstellung soll sich 20 Meter unter der Erde befinden. Oben im Freien wird eine aufstrebende Dreiecksform zu sehen sein, die mit Glas verkleidet ist. Ein Vorhaben von internationaler Bedeutung. Dennoch hat Karel Berghoff vor kurzem sein Amt niedergelegt. Denn Ende des vergangenen Jahres engagierten die Verantwortlichen für die Gedenkstätte einen künstlerischen Leiter, der für den Historiker inakzeptable Vorstellungen hat.
Wir reden nicht über ein einfaches Museum mit Kunst. Es geht hier um eine Gedenkstätte. es bestehen einfach Normen, was man nicht machen darf. Da muss man sehr vorsichtig sein, aber man muss niemals den Besucher überfordern oder indoktrinieren.
Aber genau das habe der künstlerische Leiter Ilya Rzhanovsky vor. Bekannt wurde der als Regisseur des umstrittenen DAW-Projekts. Die Internetseite Ukrainska Pravda veröffentlichte dessen Konzept. Demnach soll die Gedenkstätte nicht so sehr Wissen vermitteln, vielmehr sollen die Besucher starke Emotionen durchleben. Sie sollen unter anderem durch dunkle Gänge gehen, in denen sie auf unbekannte Objekte stoßen. Auch neue Computertechnologien wie Gesichtserkennung sollen angewandt werden. Die Besucher könnten sich so auf Fotos oder in Filmen selbst in der Rolle von Tätern oder Opfern sehen. Ein Konzept, das bei vielen Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats der Gedenkstätte auf Unverständnis stößt. So auch bei Kai Struve, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Man muss nicht die Besucher solcher Orte noch zusätzlich erschrecken und sie nicht in irgendwelchen psychologischen Experimente einbeziehen, was da ja irgendwie alles so drinsteht. Ein alles andere als überzeugendes Konzept. Also die Information, die wir jetzt aus Kiew erhalten haben, ist, dass das ja erstmal ein Entwurf ist, der da veröffentlicht worden ist und dass es dann bis Mitte Juni eine entwickelte Version geben wird.
Das Konzept nimmt sogar ausdrücklich Bezug auf umstrittene psychologische Experimente der Holocaust-Forschung, darunter das Milgram-Experiment. Ilya Rzhanovsky bleibt damit seinem Stil treu. Für sein Filmprojekt DAW, Degeneratia, von dem ein Ausschnitt bei der diesjährigen Berlinale gezeigt wurde, brachte Rzhanovsky mehrere hundert Menschen dazu, fast 3 Jahre lang gemeinsam wie in der Sowjetunion zu leben, abgeschlossen von der Außenwelt. Was sich dabei abspielte, filmte er. Damit gerät Rzhanovsky immer stärker in die Kritik, weil er dabei Kinder aus Kinderheimen benutzt haben soll. Außerdem soll es bei dem Projekt zu einer realen Vergewaltigung gekommen sein. Der russische Künstler weist die Vorwürfe zurück. Auch seine Pläne für die Gedenkstätte Babi Yar verteidigt er, so jüngst in einer populären ukrainischen Talkshow. Für mich ist das ein Ort auf der Erde, der damals zur Hölle wurde, ein verfluchter Ort. Und diesen Fluch kann man nur aufheben, indem man die Erinnerung an die Opfer zurückbringt. Das ist möglich, wenn die Besucher diese Menschen fühlen, wenn sie die Geschichte ihrer zerstörten Welt fühlen. Die wissenschaftlichen Berater des Projekts stören sich auch daran, wie intransparent die Berufung von Rzhanovsky ablief. Die Entscheidung fiel vermutlich im Aufsichtsrat der Gedenkstätte, auf Betreiben des russischen Milliardärs Michail Friedmann. Friedmann ist einer der Geldgeber des Projekts. Andere Mitglieder des Aufsichtsrats haben sich bisher nicht geäußert. Unter ihnen der Oberrabbiner der Ukraine, Jakov Dov-Bleich, und der ehemalige deutsche Außenminister Joschka Fischer. Anders ukrainische Intellektuelle, über 60 fordern in einem offenen Brief die Absetzung von Rzhanovsky. Der niederländische Historiker Karel Berghoff fürchtet allerdings, dass so ein Schritt zu spät kommen und das Projekt insgesamt scheitern könnte.
Es geht hier um Vertrauen. Die Welt von Leuten, die sich beschäftigen mit dem Holocaust in Osteuropa, ist eigentlich nicht so groß. Also ich fürchte, dass es jetzt noch weniger Leute haben wird, die da mitmachen wollen. Ich fürchte, das ist vielleicht das Ende.
Verheißt nichts Gutes, die Planungen für die Gedenkstätte Babi Yar. Und jetzt kommt Arno Orzesek zum Zuge mit der heutigen Kulturpresseschau. Dieter Nuhr lässt grüßen.
Falls uns deutsche Comedians zuhören, folgende Warnung. Ihnen wird heute auf den Schlips getreten. Denn der Schriftsteller Heinz Strunk hat den Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor erhalten. Und was er aus diesem Anlass verlautbart hat, beileibe keine Dankesrede, steht nun in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es ist mir ein Anliegen, über deutsche Comedy ein paar Sätze zu verlieren, denn das passiert leider viel zu selten. Unwidersprochen breitet sich dieses Unternehmen Barbarossa des Humors aus. Ein Vernichtungsfeldzug, der in einer beispiellosen Gleichschaltung noch im entlegensten Winkel der Republik dieselben Bewusstseinsmuster errichtet. Unternehmen Barbarossa, Vernichtungsfeldzug, Gleichschaltung. Wer mit solchen Kanonen auf Comedy-Spatzen schießt, könnte das aus Gründen der Übertreibung tun und selbige für witzig halten. Doch Heinz Strunk ist nicht nach Grinsen zumute. Die Humorlandschaft hat sich in den vergangenen 25 Jahren dramatisch verändert, und zwar in genau eine Richtung, zum Schlechten. Parodie, Humor, Ironie, Satire, Persiflage, Polemik, Karlauer, Glosse, Sarkasmus, Karikatur, Limerick, Slapstick, Farce und was es sonst noch alles gibt, werden auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runtergedampft. Auf in industrieller Massenfertigung produzierte Witze, rücksichtslos entkernt von Drama, Tragik, Weltanschauung, Überzeugung, Nuancen, Brüchen, Differenzen, also all dem, was Komik ausmacht. Selbst wenn mal eine gute Idee zugrunde liegt, wird die von unzähligen vor-, zwischen- und nachgeschalteten Filtern und Dämpfern verdünnt, gesiebt, gespült, bis nur noch grobkörniger Ramsch übrig bleibt. Wutentbrannt, Heinz Strunk. Wollten Sie das alles vielleicht gar nicht wissen, weil Comedy nicht Ihr Ding ist? Tja, dann müssen Sie jetzt noch ein bisschen weiterleiten. Denn in der Tageszeitung knüpft sich Hengame Jacobi Farah die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhardt vor, die Sie vielleicht mal bei Dieter Nuhr gesehen haben. Doch auch wenn nicht, Jacobi Farahs Kurzporträt ist selbsterklärend. Geladen mit Highschool-Bully-Energy besitzt Lisa Eckhardt das nötige Pretty-Privilege, um mit den Styles vom Anfang des letzten Jahrzehnts davonzukommen. Ich spreche nicht nur von ihrem Look, irgendwo zwischen Versace vor H&M und Hetera, die die Garderobe ihrer lesbischen Mitbewohnerin kopiert, sondern auch von ihrer künstlerischen Ästhetik. Ein wenig Verharmlosung sexualisierter Gewalt hier, ein Brocken Antisemitismus da, zwischendrin etwas Rassismus und das Ganze in dem Singsang des deutschsprachigen Poetry Slams, der mich schon 2013 anekelte. Hengame Jacobi Farah in der Taz in einem Artikel der Gattung abgekotzt. Und jetzt eine wirklich verbotene Überleitung. Gekotzt wird auch schon mal in der Paris-Bar in Berlin. Aber nicht deshalb, seufzt die Schriftstellerin Eva Sichelschmidt in der Süddeutschen Zeitung, wann öffnet die Paris-Bar wieder? Nein, über Sichelschmidts Beziehung zu der Bar verrät die Überschrift, es ist Liebe und noch mehr. Die Kunst schaut den Gästen geduldig beim Trinken zu, erzählt Sichelschmidt. Manche Kunstwerke an den Wänden sind vor Jahren einer Interimsinsolvenz zum Opfer gefallen. Martin Kippenberger zog aus und bezahlte lang nach seinem Tod noch die aufgelaufenen Schulden. Cosima von Bonin, Daniel Richter, Sarah Lucas, John Baldessari halten, neben vielen anderen und afrikanischen Plastiken, die Stellung. Und Nachschub gibt's immer, kein Zentimeter Wandfläche bleibt unbesetzt und Bilder und Gäste kennen kein Früher und Heute, solange der Laden läuft. Die Wände immer so voll wie die Gäste zum Zapfenstreich. Und jetzt doch noch ein Wort zur Corona-Krise. Die FAZ berichtet, J.K. Rowling hätte während der Ausgangssperre ihre Bücher nach Farben geordnet, wohlgemerkt ihre eigenen Bücher. Etwas Ähnliches und zugleich anderes passierte laut Gina Thomas in einer öffentlichen Bibliothek in Suffolk. Dort hat eine wohlmeinende Putzkraft die Schließung wegen der Corona-Epidemie genutzt, um den gesamten Bestand nach Bücherformat zu ordnen. Sie meinen, das sei eine nette Schlusspointe? Wir auch. Und darum, tschüss.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, wünsche Ihnen eine gute Nacht und einen guten Start in die Woche.